Ulrich, wir müssen jetzt über ein wirklich wichtiges Thema reden, was mich wirklich betroffen gemacht hat bei den Community-Fragen, die ich mir durchgelesen habe zum Thema Hormone. Ich bin mir sicher, dass jetzt da ganz viele Frauen heftig mit dem Kopf nicken werden, wenn sie uns da jetzt zuhören und deine Expertise dazu hören. Und zwar geht es um das Gefühl, gerade bei dem Thema Hormone, Menopause, vom Arzt nicht richtig ernst genommen zu werden. Ganz viele berichten davon, dass sie den Satz hören, ja, ist halt normal, damit müssen sie jetzt leben. Was ist da dein Punkt dazu?
Dem kann ich wirklich nur zustimmen. Ich habe angefangen, mich mit den Hormonen zu beschäftigen vor circa 20 Jahren. Und es ist echt paradox, weil im Studium hört man nicht so viel drüber, weil es immer wieder, also theoretisch schon, ja, aber die praktische Behandlung im Hormonsystem, die schleift, weil es einfach dem Fachgebiet der Endokrinologie zugeschrieben wird. Ja, also
Endokrinologie, könntest du das sagen?
Einfach die Fachärzte oder die Fachdisziplin für Hormonprobleme.
Danke.
Jetzt ist es so, dass die, sagen wir mal, Allerweltsprobleme natürlich eher dem Fachgebiet der Gynäkologie zugeordnet wird. Und selbst da ist es so, wie du in der Einleitung gesagt hast, dass viele, viele Frauen da einfach hängen gelassen werden und dann sagt man halt, ja gut, okay, Wechseljahre sind normal, da muss man einfach durch. Jetzt muss man aber wissen, dass das bei jeder Frau halt einfach anders abläuft. Jede Frau hat andere Probleme in den Wechseljahren und dann nicht ernst genommen zu werden, ist für die meisten wirklich, wirklich, wirklich ein ganz furchtbares Gefühl. Mhm. Ich selber war damals in meiner Klinikzeit, da kam das Buch raus über die Nebenniere damals vom Dr. Wilson und so weiter. Ich musste mich auch zwangsläufig irgendwann mal mit dem Hormonsystem beschäftigen. Ich habe es mir natürlich damals auch. Ja, einfach weil wir diese Burnout-Fälle hatten. Man hat das dann gesagt, okay, das ist halt einfach psychologisch ein Problem, beziehungsweise das ist eine Erschöpfungsdepression. Und
bei Frauen in der Menopause.
Generell auch bei Männern. Erschöpfungsdepression hat man dazu gesagt. Und ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Und damals gab es einfach dieses Wissen aus Amerika schön langsam mit den bioidentischen Hormonen, mit der Nebenniere und so weiter. Und dann habe ich klar erkannt, das Hormonsystem spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe dann die Notwendigkeit für mich selbst gesehen, dass ich mich zwangsläufig dann auch mit Hormonbehandlung beschäftigen muss. Und das ist halt da, wo viele Ärzte sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, Krebsgefahr und so weiter, da werden wir vielleicht nochmal drauf eingehen heute. Da lasse ich einfach die Finger weg.
Von was lässt du die Finger weg?
Ja, als normaler Arzt lässt du dann halt eher die Finger weg und sagst, als Allgemeinarzt soll sich der Endokrinologe drum kümmern oder soll sich der Gynäkologe drum kümmern.
Klar, also jetzt einfach wegen der Spezialisierung,
genau.
Oder wegen dem Thema, das du gerade angeschnitten hast.
Nee, Krebs. Generell einfach. Du hast halt als normaler Arzt im Alltag wirklich Manschetten am Hormonsystem zu therapieren. Das ist das Problem, dass es dann halt zu den Fachleuten verortet wird. Aber so viele Probleme könnte man schon als Feld- und Wiesendoktor lösen, sage ich mal. Ja.
Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, wäre es dann eher eine Lösung, als Frauen da nicht also auch nach einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt zu suchen, sondern zu einem Endokrinologen zu gehen?
Nein, ganz und gar nicht, weil die Endokrinologen sich eher um ja genetische Sachen, angeborene Sachen, um die Schilddrüse kümmern und so weiter. Also du bist beim Endokrinologen mit, sagen wir mal, mit dem kleineren Problem Wechseljahresbeschwerden eigentlich nicht gut aufgehoben. Ja, weil er einen ganz anderen Schwerpunkt hat in seiner täglichen Arbeit.
Ja, das ist super schwierig, weil ich habe auch ganz, ganz oft gelesen, dass viele Frauen geschrieben haben, dass man eben gar keinen Arzt findet, der Hormone misst. Also viele sind eben auf der Suche, sie wollen ihre Hormone bestimmen lassen und ganz viele Frauenärzte, Ärztinnen sagen, das bringt überhaupt nichts.
Ja.
Warum ist das so?
Ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß es nicht, warum sich das so eingeschliffen hat. Das hat mit Sicherheit mit Budgets zu tun, Krankenkassen gesteuert. Aber natürlich kann ich wie ein Cholesterinwert auch die Hormonwerte bestimmen. Ich kann die Hormonwerte beeinflussen. Ich kann Hormonwerte steuern. Man muss sich halt wirklich dezidiert damit beschäftigen. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, denke ich halt, dass viele Menschen, viele Ärzte da einfach mal ein Chatten davor haben und sagen, nee, das ist kompliziert, es bedarf natürlich viel Abstimmung mit Frauen. Frauen sind sehr sensibel, wenn ich dann eingreife, ne, dann muss ich die Symptome deuten können, ich muss die Therapie lenken können. Also das ist nicht einfach, du hast Schmerzen, ich gebe dir jetzt eine Schmerztablette und wieder schauen, sondern Arbeit am Hormonsystem heißt sehr, sehr viel Kommunikation mit den Frauen. Und ja, ich sag mal ganz grob, das hört sich vielleicht schwierig an, ich habe jetzt Zehntausende Hormontests gemacht, es sind keine Tausende, es sind Zehntausende Hormontests, und ich höre mittlerweile sehr, sehr genau raus, was die Frau am wahrscheinlichsten für einen Hormonmangel hat. Also wenn man sich wirklich unterhält, wenn man die Symptome sehr, sehr gut kennt, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, dann braucht man dieses Hormonlabor fast nicht mehr. Natürlich braucht man es, um die Therapie zu steuern, vorher, nachher, Verlauf, ist alles sicher. Es gibt da noch erweiterte Werte bezüglich Krebsrisiko und so. Aber es ist eigentlich eine super, super spannende Arbeit am Hormonsystem, und es ist eine super, super dankbare Arbeit am Hormonsystem, weil so viele andere Symptome jetzt außer den Hitzeattacken, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, auch wieder Muskelkraft, Bewältigung des Alltags und so weiter, letzten Endes dann auch mit den Spiegeln der Sexualhormone zusammenhängen.
Da hast du jetzt was Spannendes angesprochen, und zwar, dass du allein anhand ein paar Symptome schon für dich schlussfolgern kannst, welchen Hormonmangel die Frau vermutlich hat. Magst du uns da vielleicht ein Praxisbeispiel geben?
Ich habe da immer so einen ganz einfachen Spruch, ne? Scheiß Stimmung, scheiß Haut, Fett auf den Hüften, Wasser in den Beinen. Und das sind so die typischen Anzeichen von einem Progesteronmangel. Das ist dann das, was so die Frauen häufig entwickeln, häufig nach der zweiten Schwangerschaft entwickeln, einfach, wenn das Hormonsystem schlechter wird. Wir haben ja zwei Sexualhormone. Einmal haben wir das Östrogen. Mhm. Also erstmal prinzipiell, Männer und Frauen haben alle die gleichen Hormone. Mhm. Also Frauen haben Testosteron, genauso wie Männer auch Östrogen haben. Ja. Sind dann einfach nur andere Hormonspiegel. Mhm. Ja. Und es ist so, dass die Frauen so in der Prämenopause dann häufig einen Progesteronmangel entwickeln. Also das Ei springt ja, Eisprung, ne, kennt jeder. Unter dem Einfluss vom Östrogen kommt dieser Eisprung. Das Ei verwandelt sich dann letzten Endes im Laufe des Zykluses in einen Gelbkörper, wenn keine Schwangerschaft eintritt. Und dieser Gelbkörper macht das Gelbkörperhormon, das sogenannte Progesteron. Und das ist halt das, was am ehesten ausgeht.
Danke, dass du das kurz erklärt hast, weil ich glaube nicht, dass das jeder weiß.
Nee, tatsächlich. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie wenig Frauen eigentlich über ihren Zyklus wissen.
Und vor allem Männer.
Ja, Männer spüren die Auswirkungen dann häufig, aber sie wissen nicht, warum. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht ein Buch für Männer schreibe über das weibliche Hormonsystem.
Besser wär's.
Ja, weil viele Männer einfach total hilflos sind.
Ja.
Und da gibt es so viele Beziehungsdramen, Beziehungsprobleme und vermutlich auch Scheidungen, weil, also die Frauen denken immer, die Männer sind unsensibel, das stimmt aber nicht. Die Männer sind sehr, sehr sensibel und verstehen sofort, dass irgendwas nicht passt mit ihrer Frau oder mit der Freundin. Aber sie verstehen natürlich nicht, dass die Frau einfach nur ihre Regelblutung hat oder kurz davor steht. Sie suchen dann den Fehler bei sich und bohren dann ständig bei den Frauen nach. Ja, was ist denn? Hängt es mit mir zusammen? Und so weiter und so fort. Und das ist dann ein häufiges Problem, und dann gibt es halt Streit, und irgendwann lehnt die Frau halt ab. Also das habe ich schon oft erlebt in der Praxis. Okay. Ich glaube auch, dass viele Frauen mit dem Hormonmangel das gar nicht so merken wie die Männer zuerst. Mhm. Die Frau, die gleitet langsam in den Hormonmangel rein über Monate und Jahre.
Wir reden jetzt wieder von der
Menopause. Wir reden wieder von der Menopause zum Beispiel, aber das kann auch direkt nach der Schwangerschaft passieren. Also gar keine Frage. Ne? Also ein Haufen Frauen mit 23 schon behandelt nach dem ersten Kind, wo Baby Blues kommt, nichts anderes als ein Progesteronmangel, ein schwerer. Mhm. Oder auch Jugendliche mit 16, 17, wo schon schwere Hormonmängel auftreten, meistens relative Hormonmängel. Warum? Weil wenn die Jugendliche sich entwickelt, dann kommt einfach ein ganz, ganz starker Östrogenschub rein. Ich hatte mal einen sehr interessanten Fall. Das war eine Mutter, die schon lange bei mir in Behandlung war, die Familie, die sind dann umgezogen nach Italien, die ruft mich an und sagt, Notfall, 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 meine Tochter hat von heute auf morgen massivste Kopfschmerzen und Migräneattacken entwickelt. Und habe ich gesagt, setzen Sie sich ins Auto, fahren Sie von Italien, von Süditalien, fahren Sie her. Dann ist die gekommen mit der Tochter am nächsten Tag oder übernächsten Tag. Und ich habe dann einfach in der Praxis über die Serumhormonwerte habe ich mal das Östrogen bestimmt bei der jungen Frau.
Wie alt war die nochmal?
Die war, glaube 15 zu dem Zeitpunkt, okay, oder 14.
Und die hatte schon ihre Regel?
Die hatte schon, es war gerade so am Beginnen. Mhm. Und normalerweise hast du, weiß ich, maximal Hormonwerte vom Östrogenspiegel von 250, 200, 150, 50 bei Frauen, ne? Und die hatte 1500. So. Wow. Und dann war mir klar, was da passiert. Die Steuerhormone vom Kopf haben die Eierstöcke so stark angesprochen, dass da einfach extremst Östrogen rausgefeuert ist. Und klar, das ist, dann sagt man ja, die spinnt jetzt, die ist in der Pubertät. Bei ihr hat es dann halt die Kopfschmerzen noch verursacht, ne? Aber daran sehen wir, dass das Hormonsystem einfach einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Stimmung hat, auf Angstzustände, auf Gereiztheit, Dysthymie und so weiter. Also das ist, je besser ich das verstehe als Ehepaar oder als Partner oder zwischen Männern und Frauen, desto leichter wird's für uns. Mhm. Bei Männern übrigens genauso. Also auch wir Männer kommen ja in die Wechseljahre. Nicht jeder, aber nicht jedermann spürt es so extrem, aber viele Männer spüren es dann extrem, auch mit leichten depressiven Neigungen und so weiter.
Ganz kurz, also wir kommen gleich wieder zurück aufs Thema Menopause, aber vielleicht hören ja ein paar Mamas, Omas zu, die das interessiert oder die sich angesprochen fühlen, jetzt von dem Praxisbeispiel, was du erzählt hast. Wie kriegt man denn so einen hohen Östrogenspiegel dann wieder natürlich runter?
Vermutlich gar nicht, weil das einfach halt in der Pubertät einschießt.
Okay,
und
aber
in dem Fall habe ich halt habe ich mit bioidentischem Progesteron dagegen gearbeitet.
Ah, ja. Bei einer 15-Jährigen.
Bei einer 15-Jährigen, ja, genau.
Okay.
Hab das auch schon mal bei einer 16-, 17-Jährigen machen müssen. Ganz trostloser Fall, ein junges Mädchen. Wir haben uns nicht über migränefreie Tage im Monat unterhalten, sondern wir haben uns über migränefreie Stunden im Monat unterhalten. Ja. Der Gynäkologe hat... Ich habe gesagt, das Mädchen hat einen extrem schweren Progesteronmangel, so war es auch messbar. Mhm. Der Gynäkologe hat mich aufs Tiefste beschimpft. Und zum Glück gab es einen befreundeten Kinderarzt der Familie, der hat das Leiden schon jahrelang miterlebt, ne, von der Tochter. Also die war wirklich, kann man so sagen, 2-3 Jahre fast bettlägerig, hat also keine sozialen Kontakte, hat Schulfehltage gehabt ohne Ende. Und die hat gesagt, der hat mich bestärkt und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach. Keine Ahnung, weil das Ergebnis offen ist, aber ich sehe die Hormonwerte so. Ne? Also Gynäkologe total dagegen, ich bin der schlimmste Mensch, bring das Kind um. Kinderarzt sagt, wir machen es. Das Ende vom Lied war, wir haben nach 2 Monaten hat das Mädchen schon wieder 5, 6, 7 schmerzfreie Tage im Monat. Und so ging es dann weiter am Ende des Tages. Ich habe neulich wieder mit der Mutter telefoniert, die ist also seit Jahren komplett beschwerdefrei.
Super.
Kann also ganz normal Party machen, hat jetzt ihre Ausbildung beendet. Das war vor 7 Jahren oder so, die ist jetzt um die 24, 25, hat jetzt einen Freund, gibt keine Probleme mit der Sexualität, gibt keine Probleme mehr mit der Regelblutung, die war zum damaligen Zeitpunkt ganz, ganz stark. Und ja, so ist dieses Hormongeschäft.
Wahnsinn.
Ja, also es kann wirklich in der Pubertät losgehen. Es gibt einfach Familien, wo es einen Progesteronmangel gibt.
Genetisch bedingt,
einfach von der Historie heraus. Wenn die Oma siehst, ganz genau weiß, die Tochter, und dann kommt das Kind, dann kann man da einfach schon ein bisschen vorbereiten und schauen und sagen, hey, pass auf, ihr seid da ein bisschen anfällig.
Okay.
Genau. Dann ist halt häufig ein Problem im Schwangerwerden, ne? Also viele Frauen aus solchen Familien.
Da hätte ich eine kurze Frage. Da hatten wir tatsächlich eine Community-Frage zu dem Thema. Moment.
Ist halt häufig so, dass Frauen dann im Progesteronmangel nicht schwanger werden können.
Genau.
Oder dass das Kind häufig verlieren. Wir wissen, die Frucht hält halt durchs Progesteron.
Ja, genau, weil uns, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, uns nämlich eine Zuhörerin geschrieben. Ich hatte 2 Fehlgeburten wegen Progesteronmangel. Wenn ich auf die Ärzte gehört hätte, hätte ich noch mehrere Kinder verloren. Sie hat immer wieder gehört, sie sind noch so jung, probieren sie es einfach nochmal. Aber ich bestand auf die Untersuchungen. Ich hätte jedes weitere Kind verloren. Und siehe da, es wurde substituiert und ich habe 3 erwachsene Kinder. Hast du das so auch schon in deiner Praxis erlebt?
X-mal. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Dr. Seltz Babys es da draußen schon gibt.
Schön.
Also nicht von mir, aber halt unter, mit, ja, ich meine, unter Mitwirkung. Ich kann mich an einen Fall erinnern, das war auch irgendwie. Du musst ja die Hormone immer in der zweiten Zyklushälfte messen. Und es war auch eine Frau, die nicht schwanger werden konnte und der Leidensdruck war schon so extrem hoch. Und ich habe einfach gesagt, okay, wir ziehen jetzt heute einfach mal ein Blut. Ich weiß, der Zyklustag, der passt zwar nicht, aber dann haben wir das Ergebnis schon mal konserviert. Ich gebe ihnen ein Testset mit für die Speichelhormone für zu Hause. Und dann war das halt irgendwie so, dass die das erst in 6 Wochen, weil sie noch in Urlaub gefahren sind, oder 5 Wochen machen konnte. Und ich habe gesagt, ich wissen was, ich bin mir so sicher, morgen kommen die Progesteronwerte. Ich schreibe ihnen jetzt schon ein Rezept auf fürs Progesteron. Wir telefonieren morgen, wenn die Werte da sind, mhm, und dann gebe ich ihnen das Go fürs Progesteron. So haben wir es gemacht.
Ja.
Und dann kam die Patientin wieder zur eigentlichen Besprechung von den Speichelwerten und sagen, sie wissen was, bin jetzt schwanger. Ja, also ich habe das schon so oft erlebt, dass es dann ratzifatzi geht, mhm, mit der Schwangerschaft unter dem Einfluss von Progesteron. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, das ist nicht die allgemeingültige Lösung. Gell? Also es gibt einen Haufen Frauen, wo das nicht reicht, wo es nicht funktioniert, die dann einfach in die Kinderwunschpraxen gehen und so. Aber es ist halt eine häufige Geschichte, wenn eine Frau einen Abgang immer wieder kriegt, dass da der Progesteronmangel zum Beispiel dahinter steckt. Da gibt es dann natürlich einen Haufen andere Gründe noch, Killerzellprobleme und was auch immer. Ja, und viele Frauen werden einfach dann nicht schwanger oder, mhm, haben wieder einen Abgang. 50% der Kinder gehen ja ab. Ja, ohne dass man eigentlich davon was merkt. Ist dann einfach wieder eine zu spät einsetzende Regelblutung oder zu früh oder irgendwie so.
Mhm, eine Frage, die ich mir da jetzt gerade stelle, ist, wie lange nimmt man das denn dann? Also jetzt sowohl vorher das Beispiel, was du genannt hast, die Jugendlichen, als auch jetzt, wenn man schwanger werden möchte, nimmt man das dann auch während der Schwangerschaft? Wann weiß man, wann muss ich aufhören? Das wird vermutlich dann alles ärztlich auch abgeklärt.
Ja, aber es gibt schon eine Grundregel. Also grundsätzlich fährt man halt erstmal auf Sicht, ne? Das ist klar. Man überprüft dann die Hormonwerte weiter im weiteren Verlauf. Aber beim Schwangerwerden kann man jetzt sagen, ist gar kein Problem, wenn man dann ein bioidentisches Progesteron nimmt und man wird in der Zeit schwanger. Das ist ja letzten Endes so gewünscht, dass die Frucht hält. Ab dem 3. Monat übernimmt dann die Plazenta.
Mhm.
Also meistens kann man dann das Progesteron von außen ab dem 3. Monat wieder absetzen.
Mhm.
Und dann übernimmt einfach die Plazenta.
Okay.
Die ist ja auch eine übliche Maßnahme, gibt es in jeder Apotheke quasi, mhm, dieses Progesteron, gibt man dann auch von vaginal damit man halt einfach schwanger werden bleiben kann.
Kann man sich ohne Rezept
holen? Nein, ist alles rezeptpflichtig. Grundsätzlich ist jedes Hormon, egal ob synthetisch oder bioidentisch, Sache des Arztes und rezeptpflichtig. Finde ich auch gut so. Das sollte wirklich in die Hand von Ärzten gehören, von ausgebildeten Leuten.
Okay, du hast es jetzt vorher schon angeschnitten, 2. Zyklushälfte wird gemessen oder misst du? Wie misst man denn überhaupt richtig? Also wann wird was, warum gemessen?
Kommt drauf an, was man halt messen möchte.
Mhm.
Ja. Grundsätzlich ist es so, die Fragestellung entscheidet halt. Ne? Wenn ich jetzt das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron sehen möchte, dann messe ich das eher in der 2. Zyklushälfte, weil das Progesteron erstmal in der 1. Zyklushälfte nicht da ist.
Mhm.
Und dann kann man das so zwischen dem 20. und 24. Zyklustag ganz gut bestimmen.
Mhm.
Wenn ich die Steuerhormone wissen möchte, also das LH und FSH, das sind einfach die Hormone, die Eierstöcke ansprechen. Die misst man dann eher wieder in der 1. Zyklushälfte. Und so gibt's da kleine Regeln, was mich halt interessiert. Also es gibt keinen in dem Sinn richtig und falsch, sondern es entscheidet immer die Fragestellung.
Jetzt haben aber vielleicht ein paar Fragezeichen, weil du hattest jetzt vorher die Hormone Testosteron, Östrogen, Progesteron angesprochen. Und jetzt wirfst du gerade LSH mit rein.
FSH, das sind einfach follikelstimulierendes Hormon. LH heißt luteinisierendes Hormon. Das sind die Steuerhormone, die im Gehirn gebildet werden, die dem Eierstock sagen, jetzt bilde mal dieses oder jenes Hormon. Das gleiche gibt es bei der Schilddrüse. Da gibt es auch ein Steuerhormon und dann bildet die Schilddrüse die anderen Hormone. Genauso ist es mit der Nebenniere, dort ist es auch so, es gibt ein Steuerhormon und dieses Steuerhormon sorgt dann dafür, dass die Nebenniere ihren Job macht, genauso wie im Hoden. Also so ist das Hormonsystem aufgesetzt. Und in der Nacht, wenn wir schlafen, werden die Steuerhormone eher nachgebildet.
Mhm.
die werden dann tagsüber das Reservoir quasi, der Beutel geleert und tagsüber werden dann eher diese anderen Hormone, Sexualhormone und so weiter gebildet. Du musst ja auf Stress reagieren können, ne? Das, tagsüber kommt dann der Befehl vom Gehirn.
Da wären wir dann aber beim Thema
Das ist wurscht, über was wir sprechen. Das ist immer so im Hormonsystem. Es gibt immer die Steuerung, die Steuerhormone und dann gibt es immer die Sexual- oder die ausführenden Hormone. Mhm. Und es ist halt dann interessant, wenn ich so Steuerhormone wissen möchte, dann ist eigentlich jetzt beim weiblichen System eher die erste Zyklushälfte interessant. Bei der Schilddrüse zum Beispiel ist es egal. Mhm. Beim Testosteron und so weiter ist es egal. Die Nebennierenhormone, die muss ich dann natürlich, wenn ich jetzt Cortisol bestimmen möchte zum Beispiel, muss ich das in der Früh bestimmen. Weil dort ist der Wert am höchsten. Mhm. Ebenso beim TSH-Wert, bei den Schilddrüsenhormonen macht auch eher Sinn, die in der Früh zu bestimmen. Und so gibt es halt für jedes Hormon so ein kleines Gesetz. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder, also die Steuerhormone werden immer im Blut gemessen und ich kann im Prinzip jedes Hormon auch im Blut messen, im Serum messen.
LH und FSH?
LH, FSH. Ich kann auch Östrogen, Progesteron und so weiter im Blut messen. Und dann gibt es eine riesen Diskussion in der Hormonszene, weil man Hormone auch im Speichel messen kann. Ja.
Wie machst du das?
Ich mache beides. Also ich bin ergebnisoffen, muss aber sagen, dass ich ungefähr zu 90% im Speichel messe. Mache das seit über 20 Jahren. Und der Vorteil ist so ein bisschen in der Speichelmessung, ich kann der Frau das Speicheltestset mit nach Hause geben. Die muss also nicht, wenn sie dann am 22. Tag von ihrem Zyklus ist, bei mir in der Praxis auftauchen, weil das kann ja ein Feiertag oder in der Ferienzeit sein. Ja. Also kann die Frau das messen, kann es dann selbst wegschicken, das Testset. Das ist der große Vorteil. Der zweite Vorteil, ich sehe die freien Hormone. Also die Hormone fahren Taxi, sage ich immer. Das heißt, die sind im Blut gebunden an ein Molekül, das die Leber produziert. Mhm. Sexualhormonbindendes Globulin heißt es, das ist einfach ein Eiweiß. Und im Blut messe ich quasi die freien Hormone und die Hormone, die an diesem Eiweiß dranhängen. Mhm. Im Speichel messe ich nur die freien Hormone. Das heißt, ich habe eigentlich ein klareres Bild, was schwebt da an freien Hormonen so frei im Raum rum. Okay. Und je nachdem, wie man das gewohnt ist, gibt es eine Riesendiskussion. Da gibt es Frauenärzte, die sagen, Speichelmessung bringt nichts. Und dann gibt es welche, die sagen, nur Speichelmessung und so. Und damals war das genauso, wie ich noch in der Anästhesie war. Da hat mir mein Facharzt gesagt, mein Ausbilder, da gesagt, pass mal auf, Junge, das, was dir die Anästhesieschwester in die Hand drückt, damit machst du Narkose an dem Tag und du musst alles beherrschen. Mhm. Und so sehe ich das auch. Meiner Meinung nach muss jeder Arzt einen Speicheltest beherrschen, muss jeder Arzt die Auswertung von einem Bluttest beherrschen, weil wenn die Frau irgendwo anders war, dann kann ich nicht sagen, ja, aber ich bin der Halbgott in Weiß und das interessiert mich alles nicht, was der Kollege da misst. Also das ist meine ganz persönliche Meinung, damit werde ich auch anecken, ist mir am Ende des Tages aber egal, weil dieser Kollege damals recht hatte, du musst einfach mit allem umgehen können. So, das ist halt so ein bisschen. Aber das ist eine riesengroße Diskussion, was besser ist. Jede Hormonmessung hat, jede Art hat letzten Endes ihre Vor- und Nachteile.
Mhm. So. Aber sowohl als menstruierende Frau als auch als Frau in der Menopause, Perimenopause, Postmenopause, wäre es von Relevanz, die Steuerhormone und die Sexualhormone
nicht unbedingt, muss nicht sein. Es ist auch wieder nur die Fragestellung, was will ich wissen? Will ich wissen, ist die Frau jetzt schon in den Wechseljahren? Gibt es ein Problem, wenn sie nicht schwanger werden kann? Ist das irgendwie ein Steuerproblem? Das ist, da gibt es auch keine feste Regel letzten Endes. In der Praxis werden wahrscheinlich zu 95% einfach die Sexualhormone dann gemessen.
Aber woher weiß ich denn dann genau, welche Werte ich jetzt überprüfen lassen muss? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, es ist nicht wichtig, dass man alle bestimmt.
Richtig. Also ich mache so, oder auf den Fortbildungen lernt man es so, dass man alle Werte, alle Sexualhormonwerte im Prinzip bestimmen lassen sollte. Das heißt, auch bei Frauen das Testosteron, auch bei Frauen das DHEA.
DHEA
ist ein Hormon, das ein Vorläuferhormon ist von Testosteron und von Östrogen, wird auch an der Nebenniere gebildet.
Okay.
Dann natürlich, Östrogen ist immer von Interesse. Wir haben ja drei verschiedene Östrogens. Einmal wir haben das E1, das ist sozusagen die Speicherform. Dann das Östradiol, E2 auch genannt. Das ist das, was wir allgemein unter Östrogen verstehen, wenn wir uns so drüber unterhalten, halt wallendes Haar, Weiblichkeit und so weiter. Typisches Beispiel wahrscheinlich Barbara Schöneberger. Solche Frauen halt, die haben einen hohen Östrogenspiegel. Und dann haben wir noch das E3. Das ist das Estriol. Und Estriol ist das Schleimhautbefeuchtungsöstrogen. Das kann also nur das. Mhm. Braucht man nicht für schwanger werden und so weiter. Und wenn dann die Frauen dann im Laufe der Zeit eine trockene Scheidenschleimhaut kriegen, eventuell auch andere Schleimhäute trockener werden, dann liegt es eben an diesem S-Triol, an der Dreierform. Da gibt es dann Salben dafür und so weiter. Und dann haben wir natürlich das Progesteron noch. Mhm. Und von Interesse ist immer das Verhältnis von dem Östrogen zu Progesteron. Und dann kann man natürlich noch die Schilddrüse mitbestimmen, ne? Der TSH-Wert, der FT3, der FT4-Wert und so weiter. Und dann hat man eigentlich schon einen sehr, sehr guten Einblick ins Hormonsystem, was da abläuft. Und man muss immer alle Hormonwerte nicht einzeln betrachten, sondern eben als Zusammenspiel. Und da schnitzt man sich dann einen Plan und viel ist einfach zuhören und das zweite ist das Labor und dann schaut man, ist das, was die Frau oder der Mann berichtet, deckt sich denn das mit den Laborwerten, kann ich das nachvollziehen? Und dann kann man überlegen, wie man dann therapiert.
Wenn ich jetzt aber in die Menopause komme und keine regelmäßigen Zyklen mehr habe, dazu hatten wir auch eine Frage und zwar schreibt eine Zuhörerin: Ich bin 48 und hatte regelmäßige Zyklen, jedoch habe ich die letzten Monate teilweise Zyklen von 60 oder 70 Tagen. Wenn die Zyklen immer mal wieder ausfallen oder so verlängert sind, was ist dafür der Grund und wann macht man dann den Hormontest?
Also grundsätzlich würde ich mal jeder Frau empfehlen, ihr Hormonsystem zu konservieren mit einem Test, wenn sie zwischen 35 und 40 ist. Eher 35, weil dann weiß ich, wenn ich mich noch richtig gut gefühlt habe, was sind meine Werte? Ich habe gerade Barbara Schöneberger erwähnt. Das ist halt so ein, weiß man schon als Arzt, der am Hormonsystem arbeitet, da habe ich einen Top-Östrogenwert, da habe ich einen Top-Progesteronwert, eine Powerfrau. Wenn so eine Frau dann in die Wechseljahre kommt, dann ist für sie fühlt sich vielleicht ein Absturz krasser an als für eine Frau, die niedrigere Hormonwerte gewöhnt ist. Das ist aber auch keine Frau, die dann ZDF Wetten, dass live vorm Millionenpublikum moderiert, sondern die vielleicht einen überschaubareren Job hat, mit weniger Stressmomenten, vielleicht ist sie irgendwo bei einem Steuerberater oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ein sehr schemenhaftes Denken, aber man merkt, man kann schon sagen, im Hormonsystem passt das Hormonsystem zum Job oder umgekehrt. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Feuerwehrmann habe, der Draufgänger ist und so, der wird mit Sicherheit keine schlechten Hormonwerte haben, sonst würde er sich nicht für diesen Job entscheiden können.
Ich kann dir schon folgen, aber ich verstehe jetzt nicht, also die Frage, also die Antwort auf die Frage, wann man denn dann bestimmt, wenn man einen längeren Zyklus hat. Okay.
Grundsätzlich ist es so, wenn ich weiß, wo ich herkomme, tue ich mich am Ende, wenn ich dann in der Menopause bin, leichter das zu bewerten. Okay, das war einfach mal die Grundmessage. Irgendwann werden die Zyklen unregelmäßiger, so wie die Zuschauerin berichtet. Kann ab 40 irgendwie sein. Und der Grund ist, weil einfach das Progesteron in der Produktion schwächer wird. Und dann der Progesteron, also wenn ich... Das verstehen die wenigsten Frauen. Die wissen nicht, dass die Regelblutung eine Hormonentzugsblutung ist. Das bedeutet konkret, wenn das Progesteron da ist, dann sind die Gefäße offen in der Gebärmutterschleimhaut. Wenn das Hormon dann abstürzt am 26., 27. Tag, dann zwicken die zu. Okay? Und dann wird regelrecht die Schleimhaut von der Blutversorgung abgedreht, abgezwickt und dann blutet die Schleimhaut ab. So, und jetzt gibt es zwei Fälle. Wenn das Progesteron länger da bleibt, also über den 26. Tag hinaus, dann blutet die Frau nicht ab. Oder wenn das Progesteron ganz, 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 ganz langsam abfällt, dann blutet die Frau nicht ab. Oder wenn dieser klare Abfall, so wie ein Bungee-Jump, wenn der nicht da ist, auch dann kann die Schleimhaut nicht abbluten. Also wenn dieser Wert sich so langsam nach unten so abdümpelt und verabschiedet. Okay. So, und dann hast du natürlich die Schwierigkeit, dann werden die Zyklusabstände länger, dann fallen die Zyklen eventuell aus. Und dann hat man halt das Problem, wenn ich vorher den Test nicht gemacht habe, bei einer 10 Jahre zuvor, ja, dann weiß ich nicht, wo sind wir jetzt. Ne? Habe ich es mit einer Barbara Schöneberger zu tun? Oder habe ich es mit jemandem zu tun, der schon von einem schwachen Hormonsystem kommt? Und dann muss man einfach mal die Entscheidung auch treffen, wir machen mal einen Hormontest halt einfach drunter rein. So, dann gibt es ja diesen Zyklus nicht mehr. Ne? Dann hast diese zweite Zyklushälfte nicht mehr und dann muss man dann halt irgendwann mal messen und sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Das ist halt dann Feeling-Sache zum Teil und da muss man die Laborwerte halt anders interpretieren.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache so eine bioidentische Hormonersatztherapie, wie mache ich das dann, wenn ich zwischendurch wieder die Hormone bestimme? Also muss ich dann quasi das absetzen oder kann ich trotzdem weiterhin das
nehmen? Nee, also unter Therapie wissen die ausgebildeten Ärzte dann klar, dass mehr Hormon unterwegs ist und man setzt dann einfach ein paar Tage vorher ab.
Okay.
Und dann macht man seinen Test wieder. Okay. Aber es handhabt jeder Arzt auch ein bisschen anders. Also wenn ich die Fragestellung habe, kommt das Zeug überhaupt an? Wie ist mein Wert unter Volltherapie? Und dann lasse ich die Frau natürlich ihr Hormon nehmen an dem Tag oder schmieren. Und dann schaue ich mir den Wert dann da an.
Okay, alles klar. Jetzt hattest du aber recht am Anfang auch ein wirklich wichtiges Thema angeschnitten, und zwar das Thema Brustkrebs. Ganz viele haben ja Angst vor Brustkrebs aufgrund dieser Hormonersatztherapie. Da gibt es ja also ganz viele Meinungen von Ärzten dazu, dass das eben ein Auslöser sein kann. Was ist da deine Meinung dazu, beziehungsweise der aktuelle Stand der Wissenschaft?
Also Brustkrebsauslöser gibt es mit Sicherheit viel. Es ist relativ gut untersucht mit der Hormontherapie. Grundsätzlich mal muss man vorne wegschicken. Wir haben ja nicht nur einen Hormonaufbau im Körper, eine Synthese, sondern wir haben ja auch einen Abbau. So, und wir wissen mittlerweile, dass es sogenannte Metabolite gibt, also Stoffwechselprodukte, die jetzt beim Progesteronabbau entstehen oder beim Östrogenabbau entstehen. Manche davon sind brustkrebsfördernd, manche sind brustkrebsschützend. Also ich habe erstmal, wenn wir jetzt gleich über die Allgemeinheit und über die Studienlage sprechen, jede Frau hat quasi ihren individuellen Hormonabbau. Das ist dann mikronährstoffgesteuert, genetisch gesteuert, vielleicht fehlt Folsäure und solche Dinge oder Methylgruppen. Also man kann mittlerweile im Labor bestimmen, wie baue ich denn meine Hormone ab? Baue ich meine Hormone krebsfördernd oder krebsschützend ab? Das möchte ich einfach mal vorausschicken, bevor wir darüber sprechen. So, ist natürlich keine Kassenleistung, es ist ein Urintest, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das gibt es. Das ist leider wieder der Fall, wo die Labormedizin, die Kassenmedizin und die Standarduntersuchungen wieder extrem überholt hat. Wir wissen, dass diese Kombination, also gerade synthetische Hormontherapie, dass das Brustkrebsrisiko leicht erhöht ist. Wir wissen, bei Frauen, die reines synthetisches Östrogen nehmen, die keine Gebärmutter haben, die haben kein erhöhtes Risiko, eventuell sogar ein verringertes Brustkrebsrisiko. Wir wissen, dass mit den bioidentischen Progesteronen, wenn wir beim Brustkrebs bleiben, das Brustkrebsrisiko nicht erhöht ist. Da gibt es eine große Studie, die haben das über 5 Jahre angeschaut. Beim Endometriumkarzinom hingegen, da ist es ein bisschen anders. Da wissen wir, eine reine Östrogenzufuhr steigert da das erhöhtes Krebsrisiko deutlich. Ja, daher sollte man das Östrogen immer in Kombination mit dem Progesteron nehmen. Es gibt einen großen Arzt in Österreich, einen großen Hormonprofessor, der sagt, ein bioidentisches, körpereigenes Hormon kann das Krebsrisiko nicht erhöhen. Das war so seine Aussage in den letzten 10, 15 Jahren. Aber grundsätzlich wissen wir jetzt natürlich schon, wenn irgendwo ein Krebs schon wächst und der Krebs hormonsensitiv ist und ich gehe dann mit Hormonen rein, dann kann ich natürlich dieses Geschehen anschieben. Ja. Ganz egal, ob das jetzt ein körpereigenes, bioidentisches Hormon ist oder halt ein synthetisches Hormon. Der Unterschied liegt darin, man hat halt einen Hormonrezeptor an diesen Hormonrezeptor dockt das Hormon an und dann gibt es irgendeine Reaktion. So, und jetzt kann ich diesen Hormonrezeptor ansprechen mit einem synthetischen Hormon. Das heißt, ich baue halt den Schlüssel, der ins Schloss passt, am Anfang gleich. Aber hinten raus baue ich ein riesengroßes Molekül da dran, dass der Körper mir dieses Molekül nicht so leicht zerschneiden kann. Das heißt, dass es länger am Rezeptor bleibt. Mhm. Ich habe also sozusagen einen längeren Effekt. Mhm. Das ist der Grund, warum beispielsweise die Pille deswegen funktioniert, warum eine Pille nicht bioidentisch funktioniert, weil der Körper sofort sagt, halt Moment, das schneiden wir wieder zusammen, das Molekül. Mhm. Also die synthetische Hormontherapie heißt, ich besetzt den gleichen Rezeptor, aber der Körper kann man nicht so sehr eingreifen. Bioidentisch heißt, es ist genauso, wie es im Körper aussieht, 1:1, baugleich, gebe ich dieses Hormon.
Okay.
Und da gibt es halt Unterschiede, macht das eine eher Krebs oder das andere eher weniger Krebs. Mhm. Und wir sehen die Tendenz, dass dieses bioidentische Progesteron, dass das eben keinen Krebs auslöst, diese bioidentische Hormontherapie, dass die tatsächlich am Ende des Tages besser wegkommt, im Gegensatz zur synthetischen Hormontherapie. Also man muss wirklich schauen, ist es bioidentisch oder ist es synthetisch? Und da gab es so eine französische Studie mit über 80.000 Frauen, die hat man dann gesehen, dass das Brustkrebsrisiko hier beim Progesteron, beim bioidentischen in Ordnung war und dass man auch, wenn man es Östrogen dann gibt und ein synthetisches Progesteron, es ist dann ein synthetisches Gestagen, dass man dann tatsächlich einen leichten Anstieg vom Brustkrebsrisiko gesehen hat.
Aha.
Also bioidentisch ist da tatsächlich besser. Und interessanterweise auch, wenn man es Östrogen gegeben hat, dann mit dem bioidentischen Progesteron, da gab es dann kein statistisch erhöht signifikantes Brustkrebsrisiko. Also da gibt es einen Unterschied quasi, wie kombiniere ich was.
Ich habe jetzt auf der einen Seite rausgehört, das ist irgendwie super individuell.
Ja. Yep.
Teilweise kann man auch synthetische einsetzen, aber am sichersten sind
bioidentische. Sicherer sind, so wie die Studienlage jetzt hergibt,
die
bioidentischen Hormone, ja.
Okay.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, da gibt es einen Haufen synthetische Hormonpräparate auf dem Markt, mhm, wo kein erhöhtes Risiko festgestellt wird, sonst wären sie ja nicht auf dem Markt. Na, also das, man muss immer schauen, du kannst halt das Molekül immer irgendwie anders bauen und die Frage kannst du nicht schwarz-weiß beantworten. Aber das ist das große Problem einfach bei den Hormonen.
Okay, aber dieses Gerücht, dass Hormonersatztherapie Krebs auslöst, ist das zurückzuführen auf die synthetischen Hormone dann? Oder wie?
Ja, also, man hat also die bioidentischen Hormone erst, untersucht man erst eine Zeit lang, aber definitiv die synthetische, also man meint damit die synthetische Ersatztherapie, genau.
Okay, also man kann es nicht über einen Kamm scheren, das ist einfach eine individuelle Sache und man sollte sich einfach beraten lassen von einem Experten.
Das ist wahrscheinlich wirklich der beste Grund oder die beste Aussage, ja,
okay.
Definitiv. Bei jeder, jetzt kommt es auf die Familiengeschichte drauf an.
Dann muss
ich vielleicht noch ein paar extra Tests machen.
Mhm.
Wie schaut das Ganze aus? Eventuell muss ich den Abbau messen.
Ja.
Das ist einfach immer eine individuelle Einzelfallentscheidung.
Mhm.
Und wenn es leicht wäre, könnte es jeder machen. Wenn es leicht wäre, könntest du dir im nächsten Drogeriemarkt ein Hormon kaufen. So ist es aber halt nicht.
Ja.
Und es wäre natürlich noch wünschenswerter, wenn einfach die Ärzte offener wären für Hormontests, für Überprüfungen, für Kontrollen und einfach die Frauen nicht so 0815 abgespeist werden.
So ist es.
Es gibt natürlich auch einen großen Trend mittlerweile. Ja, das Internet macht es möglich, dass ich mir diese Hormone illegal übers Internet besorge.
Oh.
Ja, ich würde das nie machen.
Okay.
Also du kannst als Laie letzten Endes nicht dein eigenes Hormonsystem therapieren. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, habe zehntausende Tests gemacht und ich würde es keinem Menschen empfehlen, das ohne einen erfahrenen Therapeuten einfach zu machen.
Ja.
Es können einfach auch paradoxe Reaktionen auftreten. Mhm. Ne? Du denkst, du nimmst jetzt, hast einen Progesteronmangel, du siehst den Progesteronmangel im Labor und du nimmst das Progesteron dann bioidentisch zum Beispiel und es passiert genau das Gegenteil. Deine Symptome verschlechtern sich.
Mhm.
So.
Mhm.
Da gibt es natürlich dann Gründe dafür, das muss man halt dann abchecken, muss man wissen, wie gehe ich damit um. Mhm. Gibt da schon einen Haufen Therapeuten, die sich um das Thema kümmern, viele Ärzte, die tatsächlich auch bioidentische Hormontherapie anbieten. Mhm. Gibt gute Bücher drüber von Frau Dr. Scheuernstuhl zum Beispiel, von Marianne Krug, von meiner lieben Kollegin, die ich persönlich gut kenne, von Sheila DeLis mit Women on Fire. Mhm. Also das Thema kommt immer weiter und aufgebracht hat's oder in die Öffentlichkeit gebracht hat's die schwarze Showmasterin, wie heißt sie, Ofra? Die hatte, wie heißt sie, Ofra Winfrey? Ich spreche es bestimmt falsch aus. Auf jeden Fall, Ofra hat eine große Talkshow in Amerika und die hatte so Wechseljahresbeschwerden und hat keine Hilfe bekommen, hatte dann x Ärzte durch und erst durch einen bioidentischen Hormonärztin oder Arzt hat sie dann quasi Hilfe bekommen. Und der Grund, warum wir heute hier sitzen, wahrscheinlich, weil das Zeug einfach so vor die Welle vor 25 Jahren ungefähr rübergeschwappt ist nach Deutschland, aber sie schwappt leider Gottes immer noch sehr, sehr langsam.
Ja. Wir haben jetzt drüber gesprochen, was man machen kann, sowohl eben noch als menstruierende Frau, als auch eben dann als Frau in der, wenn man in die Menopause kommt. Du hast gute Empfehlungen gegeben, wann man wie was messen sollte, welche Werte. Jetzt hatten wir aber auch ganz, ganz häufig die Frage, was denn ist mit Frauen in der Postmenopause? Und zwar hat eine Zuhörerin geschrieben, sie konnte bislang die Menopause ganz gut in Anführungsstrichen strecken. Lust war auch da, aber sie hat seit 6 Monaten das Gefühl, dass sie wie eingefroren ist. Sie ist freudlos, keine sexuelle Lust mehr. Es macht sie sehr traurig. Und auch ganz viele andere Frauen haben gefragt, kann ich denn auch noch mit 68 anfangen, dann Hormonersatztherapie zu machen? Oder ist da quasi der Zug schon abgefahren?
Nein, definitiv nicht abgefahren. Also man muss halt einfach schauen, wieder individuell, was fehlt und dann hast du halt das Problem so, ne? Also wenn du vorher keinen Hormontest gemacht hast, dann weißt du wieder nicht, wo bin ich jetzt mit 68? Wie tief sind meine Werte? Ich habe mal eine 82 oder 84-Jährige im Hormonsystem behandelt, die hatte ihr Leben lang Migräne. Es war nichts anderes als ein Progesteronmangel und ich habe die Frau mit 84 Jahren von Migräne befreit. So, die war hier in einem Altenheim und die war überglücklich. Also ich greife da natürlich an, ich fange an, logisch, aber es sind individuelle Entscheidungen. Es gibt ja oder gab ja mal auch die große Berichte drüber, dass dann, wenn man synthetische Hormontherapie zu spät anfängt mit Östrogen und so weiter, dass es Krebsfälle wieder erhöht. Also am Ende des Tages brauche ich einen Profi. Ich muss wissen, wie sind meine Werte? Mhm. Ich muss wissen, wie waren meine Werte vorher? Von was kommen wir? Bin ich hier der 100-Meter-Läufer, der in 60 Sekunden läuft oder bin ich einer, der in 8 Sekunden lief, auf gut Deutsch? Was habe ich für einen Stoffwechsel? Und das ist so eigentlich die Botschaft, die ich jeder Frau geben will. Wenn ihr noch Gesundheit mit 35, 40 im Hormonsystem, konserviert mal euren Zustand und macht einfach mal einen Test und schaut, wenn es dann weniger wird und bei jeder Frau wird es weniger, weil einfach die Drüsen ihre Arbeit dann letzten Endes einstellen und viele Frauen schaffen das dann ganz gut, sind zufrieden mit ihrem Zustand, aber es gibt halt Frauen, die sagen, nee, das bin nicht ich, das möchte ich nicht sein und dann muss man letzten Endes am Ende des Tages ran. Warum? Es gibt viele Möglichkeiten natürlich auch noch über Nahrungsergänzungsmittel, über Phytotherapeutika, Mönchspfeffer und so weiter. Das ist ja das, was man zuerst probiert natürlich. Man haut keiner Frau Hormone drauf, nur weil man jetzt halt irgendwie von einer Idee überzeugt ist, sondern man schaut, dass man es möglichst pflanzlich hinkriegt. Gibt es Hormon-Yoga zum Beispiel, ne? Also das funktioniert sehr, sehr gut. Viele Frauen kommen da richtig gut klar. Es geht dann vermutlich über die Mehrdurchblutung der inneren Organe. Also man muss halt einfach schauen, was kann ich machen. Aber es gibt diesen Punkt für viele Frauen, wo all das nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich letzten Endes bei einer Ersatztherapie, wenn ich die Symptome nicht akzeptieren möchte. Und dann ist es eher die bioidentische Ersatztherapie, die ich vorziehen würde.
Also bevor du eine bioidentische Hormonersatztherapie machst, würdest du es erstmal mit Nahrungsergänzungsmitteln?
Nee, versuchen? Mit Phytotherapeutika, mit ein komplettes Programm machen. Ja, wie gesagt, Mönchspfeffer oder solche Dinger gibt es. Dann gibt es irgendwelche Mischkapseln, wo halt, kann man ausprobieren. Gibt es so typische Wechseljahreskapseln in der Apotheke. Okay. Meistens funktioniert es nicht, wenn schon jemand in die Praxis kommt. Aha. Ja, weil da ist häufig einfach der Zug schon abgefahren, sonst wären die Leute nicht da. Okay. Aber das sollte man auf jeden Fall mal sich als Therapieoption offen lassen. Mhm. Jetzt kam ja auch zu Beginn des Gespräches raus, dass ich dann Jugendliche mit Progesteron und so weiter behandelt habe. Ja. Das sind absolute Ausnahme- und Extremfälle in 20 Jahren Therapie. Mhm. Meistens ist es wirklich mit Mönchspfeffer, Tropfen und so weiter getan, Jamswurzel und was es da alles gibt. Okay. Also das sind einfach die Ausnahmefälle, aber die gibt's halt auch und da kann man halt das Leiden dann letzten Endes auch lindern. Ne?
Das ist gut. Du hattest vorher auch, das hat jetzt ganz gut, ich habe hier nämlich noch eine Frage aus der Community, das angeschnitten, dass man irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man Progesteron nimmt, auch Östrogen mit dazu nimmt?
Nee, andersrum. Immer wenn ich Östrogen nehme, sollte ich, um die Schleimhaut zu schützen und das Krebsrisiko zu minimieren, immer eingebettet in Progesteron geben. Okay. Und Progesteron darf ich isoliert verschreiben.
Okay, weil die Frage war, ich bin 54 und mein Arzt hatte mir jetzt Progesteron verschrieben, da ich Schlafstörungen habe, bin seit Jahren in den Wechseljahren. Muss ich dann aber nicht auch Östrogen nehmen oder kann man auch nur Progesteron nehmen?
Ja, das muss man ausprobieren. Das bezieht sich jetzt natürlich auf die Schlafstörung. Aha. Viele Frauen mit beginnenden Schlafstörungen in den Wechseljahren haben ganz klar einen Melatoninmangel. Also wir wissen ja, ab 60 ist die Produktion auf 50% reduziert. Mhm. Der Zirbeldrüse von unserem Schlafhormon Melatonin, vom Schlafmolekül Melatonin. Übrigens ein Nahrungsergänzungsmittel, wenn man 1 oder 2 Milligramm täglich nimmt. Wir wissen auch, dass Progesteron zum Beispiel eine stark schlaffördernde Wirkung hat. Für viele Frauen ist es dann tatsächlich entweder der Melatoninmangel oder der Progesteronmangel als zweiter Kandidat. Und manche Frauen, die haben dann noch einen Östrogenmangel, der sich auf den Schlaf auswirkt, da muss man halt dann noch das Östrogen substituieren. Okay. Aber es ist keine Regel. Auch wieder individuell.
Okay. Jetzt hatten wir auch ganz viele Zuschriften, die von vielen Wechselwirkungen berichten, von der Hormonersatztherapie. Jetzt zum Beispiel hier eine Frage von Sarah. Ich bin 46, habe quasi alle Symptome, massive Schlafstörungen. Meine Hormone wurden letztes Jahr auf ihre Bitte hin tatsächlich bestimmt und raus kam ein Progesteronmangel. Sie macht jetzt seit 4 Monaten eine Hormonersatztherapie, durchgängig Östrogen, 2 Wochen Progesteron und die Symptome werden darunter teilweise sogar schlimmer. Jetzt ist Ihre Frage, könnte das daran liegen, dass ich Östrogen nehme, obwohl ich diesbezüglich laut Labor gar keinen Mangel habe?
Ja, definitiv. Also leider ist es halt häufig so, dass Ärzte dann reflektorisch Östrogen und Progesteron verschreiben und häufig wird das Östrogen in viel zu hohen Dosierungen aufgeschrieben. Und wenn sich halt die Symptomatik in Richtung Östrogenüberschuss negativ verändert, dann klar, da muss ich mein Östrogen reduzieren oder die Frau braucht gar keins. Es ist halt so, dass die Präparate, die es in der Apotheke gibt, häufig in der Dosierung so gestrickt sind, dass es eher für Frauen mit Kinderwunsch passt, gerade beim Progesteron. Mhm. Und dann zahlt die Kasse nur das Präparat. Das ist dann zwar bioidentisch, gibt es ja auch in der Apotheke, aber eine 52 Kilo Frau kriegt dann quasi eine Progesteron-Dosierung, weil es keine andere Dosierung gibt, wie wenn sie jetzt 25 Jahre alt ist und unbedingt schwanger bleiben muss. Na, das ist die große Schwierigkeit. Da kommst du dann auch in die Diskussion rein. Nimmst du eher Kapseln oder nimmt man eher Salben? Ich bin absolut großer Fan von Hormonsalben. Gibt es dann auch wieder Diskussionen. Dann gibt es viele Frauenärzte, die sagen, das bringt nichts. Wenn sie es messen würden, dann würden sie sehen, dass es was bringt. Dann gibt es natürlich auch Frauen, die sind sogenannte Non-Responder, die nehmen das Zeug halt schlecht auf. So, deswegen ist es aber noch keine Regel, dass es bei jeder Frau so ist. Ich habe wirklich, die Non-Responder kann ich wahrscheinlich in 20 Jahren an 2 Händen abzählen. Da muss man dann halt oral substituieren. Aber ich habe halt den Vorteil, wenn ich eine Salbe gebe, dann kann ich sehr, sehr schön dosieren. Das ist der große Vorteil.
Okay, super. Mhm.
Viele Frauen brauchen dann gegen Ende der Regelblutung zu, wenn sie Progesteron schmieren, dann mehr. Das merken sie. Und sie brauchen vielleicht kurz nach dem Eisprung ein bisschen weniger. Und das, da habe ich halt den Vorteil, dass ich das sehr, sehr schön dosieren kann mit einer Salbe. Bei einer Tablette oder bei einer Kapsel bin ich immer auf diese Dosierung fest, fix angewiesen.
Okay. Das ist schon mal sehr spannend zu hören. Das ist sehr hilfreich, aber auch wieder, da wären wir wieder bei dem Thema individuell. Man muss es messen, man muss es individuell anpassen.
Definitiv individuell anpassen, auch ändern. Mhm. Und das große Problem ist natürlich wieder, dass die Hormonsalben von der Kasse nicht übernommen werden. Das sind dann wieder, muss man sich halt wieder selber besorgen in der Apotheke auf Rezept.
Okay. Wir haben da diesbezüglich auch noch eine Frage, und zwar: habe die Hormonersatztherapie begonnen mit 2 Hub Östrogen und 200 Milligramm Progesteron, bin erschlagen, total müde. Meine Frauenärztin sagt aber, dass weniger Progesteron die Gebärmutter nicht effektiv schützt. Stimmt das? Oder kann ich auch 100 Milligramm Progesteron nehmen?
Das ist eine total individuelle Sache. Also das, da kommt es darauf an, wie schwer ist die Frau, was hat sie für einen Metabolismus, und das würde ich nicht einfach so pauschal beantworten wollen.
Also ich denke, du konntest jetzt einigen schon wirklich die Angst nehmen bezüglich der Risiken, was die Hormonersatztherapie betrifft. Es gibt jetzt aber bestimmt trotzdem noch Frauen, die das einfach nicht machen wollen. Hast du für diese Frauen auch noch einen guten Tipp?
Letzten Endes muss man dann einfach sagen, man sollte sich gut vorbereiten auf die Hormonänderung. Mhm. Je ungesünder ich lebe, je mehr Toxine ich in mich reinkippe, von Zigaretten, Alkohol, Transfettsäuren, sonst was, desto geringer ist die Chance, dass ich mit einfacheren Maßnahmen später halt irgendwie Gesundheitszustand wiederherstellen kann. Also mein Hausarzt, da habe ich ein Praktikum gemacht, es war ganz witzig, da war ich 16, der hat zu mir gesagt, Uli, das musst du merken, je dümmer der Patient, desto höher die Dosis. Das klingt jetzt krass, ja, aber wenn ich natürlich vorher gesundheitlich extrem ungesund lebe, vielleicht auch einfach wirklich lange, lange Jahre die Pille nehme, dann habe ich es halt hinten raus schwieriger oder schwerer, dass meine Organsysteme auf einfache Maßnahmen ansprechen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Wenn jemand nichts nehmen will, dann ist es für mich in Ordnung, aber es kann dann halt einfach sein, wenn die Hormonmängel so schwer werden, dass man an den Punkt kommt, wo man dann einfach als Arzt auch sagen muss, wissen was, ich kann nichts mehr für Sie machen, weil wir können uns diese Hormonproduktion nicht irgendwie in der Zauberflasche reinballern. Also häufig klappt's. Wenn ich vorher mein Leben sauber gelebt habe, halt Schwermetall ist ein Riesenthema im Hormonsystem. Wenn man halt, noch 12 Amalgamfüllungen drin hatte, 30 Pack-Years, das heißt also 30 Jahre lang geraucht habe, wenn ich halt mit meinem Aperol Spritz und mit meinem Prosecco am Wochenende meinen Tag beginne, dann wird's halt irgendwo hinten raus eng für einen Therapeuten zu sagen, okay, da mit diesem Körper können wir was anfangen, der spricht mir leicht auf eine einfache Therapie an. Das sind halt so die Hürden, die man hat.
Okay.
Aber grundsätzlich kann man auch sagen, für Frauen, die wirklich große Bedenken haben und vielleicht um die Therapie nicht drumherum kommen, wir können mit der Labordiagnostik einfach sehr, sehr viel Sicherheit, auch individuelle Sicherheit bieten. Wir können messen, erstens, wie werden die Hormone abgebaut? Zweitens, wie ist meine Leberleistung? Wir können schauen, gibt's genetische Auffälligkeiten? Bin ich jemand, der zu Brustkrebs überhaupt genetisch neigt? Und solche Dinge. Also das wissen vielleicht viele nicht. Die sagen dann halt, ich will nichts nehmen, aber waren noch nie gut beraten und kennen ihre Laborwerte halt nicht. Klar sind es dann häufig keine Kassenleistungen, müssen wir auch dazu sagen, aber wir können es mittlerweile halt. Das muss man einfach wirklich konstatieren. Und häufig das hatte ich auch schon häufig in der Praxis, wenn man dann wirklich für Sicherheit gesorgt hat, dass die Frauen dann halt einfach auch sagen, okay, jetzt traue ich mich das nehmen und ich probiere es halt auch einfach mal. Mhm. Und das kann man auch immer wieder sagen, wenn ich für Sicherheit gesorgt habe, dann kann man es einfach mal 4 oder 8 Wochen ausprobieren. Mhm. Wenn es mir damit besser geht, dann habe ich einfach mal so eine leichte Idee, in welche Richtung könnte es gehen. Es ist ja keine Entscheidung, so wie eine Heirat, wo es auf die nächsten Jahre dann zugeht und sagt, okay, ich nehme jetzt diese Hormone oder ich nehme sie nicht. Ja, also bei der Heirat, da kann man sich dann nicht so schnell wieder trennen. Nach 8 Wochen bleibt halt einfach die Dose dann im Schrank und dann ist auch wieder gut. Also häufig sind es dann mal einfach eine pragmatische Entscheidung und dann probiere ich es halt einfach mal aus und schaue, wie es ist. Punkt.
Okay, wunderbar. Ja, danke Ulrich für dein Praxiswissen und dann bis zum nächsten Mal.
Danke, ja. Tschüss.
Ciao.